SWR Kultur. Gespräch.
Er verfolgt schon immer seine ganz eigene Spur. Extravagant nennen das manche. Doch was den 84-jährigen Künstler Tim Ulrichs antreibt, das ist die Suche nach dem Originellen, nicht nach dem Original. Sich selbst hat er 1961 bereits zum ersten lebenden Kunstwerk deklariert. Und obwohl er einst auf der Art Cologne, ausgestattet mit Blindenstock, dunkler Brille und gelber Armbinde, verkündet hat, ich kann keine Kunst mehr sehen, ist er gefühlt unentwegt damit beschäftigt, sich ständig neu zu erfinden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, Herr Ulrichs, grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Ulrichs, Sie sind jetzt extra mit dem Zug zu unserem Gespräch angereist von Hannover nach Stuttgart. Das ist ja eine ganz schön weite Strecke. Wie viele neue Ideen sind Ihnen unterwegs gekommen?
Ich habe über Ideen gar nicht nachgedacht. Jetzt in meinem Alter, ich bin ja immerhin 84 geworden und werde 85 Ende März. Ich bin mehr damit beschäftigt, mich der ganzen Ideen und der Objekte zu entledigen. Denn das Problem, was ich jetzt habe, ist ja ein Problem für alle alten Künstler, die ein Oeuvre angehäuft haben und dann in die Schwierigkeit kommen, das abzustoßen oder zu vererben oder jedenfalls loszuwerden, weil man das ja nicht ins Grab mitnehmen kann. Ich habe ja zusammen mit einer anderen Künstlerin, Christiane Möbus, ein Großlager in Hannover. Und wenn ich jetzt bis zu meinem Tod noch 40, 50 oder 100 Werke anhäufe, vermehrt das Problem. Also ob ich jetzt mein Oeuvre um noch weitere Ideen und Realisate vergrößere, kümmere ich mich lieber um das Abschaffen, das Wegtransportieren, das Unterbringen dessen, was ich schon gemacht habe. Also ich suche für meine Geisteskinder Adoptiveltern, das wären eigentlich die Museen.
Ja, wie weit sind Sie dabei gekommen? Ich erinnere mich daran, dass wir uns bei Ihrer Ausstellung in Bietigheim-Bissingen gesehen haben. Und da haben Sie schon davon erzählt, dass Sie unterwegs sind, Kontakte geknüpft haben zu Museen, eben um Ihre Geisteskinder dort auch unterzubringen. Und es war noch eine Idee, von der Sie erzählt haben, nämlich, dass Sie damit beschäftigt sind, einen Katalog mit Ihren gesammelten Werken zu erstellen. Haben Sie eigentlich eine ungefähre Vorstellung, wie viele Kunstwerke das sind?
Also wie gesagt, jetzt in dem Versuch, die Dinge loszuwerden, da habe ich ja Gespräche mit verschiedensten Häusern, also Museen am Laufen und habe auch in diesem Jahr eine ganze Reihe von Arbeiten so zum Dumpingpreis oder zum symbolischen Preis ab 1 Euro guten Museen unterbringen können. Die Museen haben ja oft auch kein Geld, viel weniger als etwa Privatsammler. Manche Museen haben ein Null-Etat für Ankäufe. Das ganze Geld, was sie haben, geht drauf für den laufenden Betrieb. Das führt dazu, dass die Möglichkeit, das zu lagern. Also die Depots sind reichlich übervoll. Also man weiß gar nicht, wohin damit, denn Kunst wird ja normalerweise nicht entsorgt wie sonstige Dinge, wie ein altes Auto oder Möbel, die man nicht mehr braucht. Die stellt man zum Sperrmüll nach draußen oder gibt sie zum Schrotthändler. Das passiert ja im Regelfall mit Kunst nicht. Ich habe die Praxis ausgebildet, so wenn man das so sagen kann, möglichst viel zu publizieren. Ein Oeuvre-Katalog, nachdem Sie fragen, habe ich nicht gemacht. Ich habe ein Druckgrafikwerkverzeichnis gemacht 2003 im Sprengemuseum. Das sind so 250 Nummern, also gar nicht so sehr viel. Aber es gibt eben sehr viele andere Dinge, kleine Auflagen, Objekte, dann auch große Skulpturen, Installationen, Filme, Performances. Also ich kann nur sagen, dass ich mengenmäßig so viel, das hört sich jetzt anmaßend an, so viel geschafft habe, mengenmäßig wie Marcel Duchamp, nämlich so 1000 bis 1500 Werke, mal grob geschätzt. Wobei man natürlich fragen muss, ab wann hat eine Idee einen Werkstatus? Aber die Zahl macht es nicht. Ich habe mich immer bemüht, auch weil ich ja so wenig verkaufe, seit Beginn meiner Tätigkeit immer mit Verlust arbeite. Also ich finanziere meinen Kunstbetrieb, also ich subventioniere den aus meinem Gehalt, meiner Pension. Aber ich habe nie einen positiven Abschluss gehabt. Das hat das Finanzamt dann immer dazu gebracht, mir zu unterstellen, ich würde mir gar keine Mühe geben. Ich habe dem Finanzamt selber geraten, dann bei mir einzukaufen. Das haben die aber auch nicht gemacht. Also für die wird das genannt eine nicht erkennbare Gewinnabsicht.
Aber bedeutet das, Sie haben so diese klassische Spitzwegexistenz des armen Künstlers geführt?
Also faktisch schon, aber ich habe mich nie als solcher gefühlt. Ich habe immer Kunst als fröhliche Wissenschaft oder als fröhliche Tätigkeit begriffen oder versucht zu begreifen. Und ich war ja auch immer groß darin, in der Vermeidung von Kunst. Also man müsste eigentlich Künstler dafür bezahlen, dass sie nichts produzieren und nur vielleicht sich Gedanken machen oder alle Jubeljahre mal ein Werk vorlegen. Denn es wird viel zu viel produziert. Es genügt ja, sagen wir, ein revolutionärer Gedanke. Man findet die Relativitätstheorie und dann kriegt man einen Nobelpreis und kann im Grunde das Leben als Mensch, der das genießt, was er geschaffen hat, verbringen. Man muss also nicht ständig produzieren und die Umwelt damit belasten, also sowohl das Publikum als auch eben faktisch die Materialien, die die Umwelt liefert. Deswegen also müsste ich einen Oeuvre-Katalog eigentlich erstellen über die Werke, die ich der Menschheit erspart habe. Ich mache im Jahr, oder in meinen besten Jahren habe ich vielleicht im Jahr 10, 20 Arbeiten gemacht.
Ja, man muss auch sagen, dass Ihre Ideen natürlich auch sehr speziell manchmal waren und damit auch sehr aufwendig. Denken wir jetzt nur mal beispielsweise an die Kirche, die Sie vergraben haben oder den Findling, in den Sie sich haben einbacken lassen, wenn man das mal so beschreiben will. Da ist natürlich die Frage erstmal, wie kommt man überhaupt auf die Idee, so etwas umsetzen zu wollen, was auf den ersten Blick ja eigentlich unmöglich scheint? Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es von der Idee eigentlich konkret dann zum Werk? Das ist ein langer Weg, schätze ich mal.
Ja, ich habe mich auch nie als, sagen wir, Maler oder als Fotograf oder Bildhauer sehen wollen, weil ich mal dies oder mal jenes mache. Also ich habe von mir dann als Universaldilettanten gesprochen, der seine Nase in alle Töpfe steckt, sich natürlich auch die Finger verbrennen kann und die Nase. Aber ich wollte nie Fachmann für irgendetwas werden, sondern Fachmann ist ja, wenn man in einem Schrank ein bestimmtes Fach immer öffnet und schließt. Aber ich will ja ganze Schränke und Regale oder Depots bedienen und mal dieses, mal jenes machen. Zumal ja zwischen den einzelnen Disziplinen und auch Werken, Handwerken und Materialien da auch Verbindungen sich finden lassen, die wiederum ganz interessant sind. Also gerade dieses Intermediale war für mich interessant und auch die Handwerke habe ich ja nie gelernt. Also ich kann eigentlich gar nichts.
Sie haben offiziell an einer Kunstakademie studiert.
Ich habe nicht studiert, Kunst.
Aber Sie sind ja ein genialer, das wollte ich gerade sagen, Sie sind trotzdem ein genialer Autodidakt. Also auch ja, diese verschiedenen Disziplinen, die Sie da alle bedienen. Also Künstler heißt bei Ihnen, Sie sind Zeichner, Sie sind Bildhauer, Sie sind Objektkünstler, Druckgrafiker, Schriftsteller, Maler. Da kommt ja alles ganz viel zusammen dann einfach am Ende.
Ja, aber das ist gerade das Interessante. Also ich habe dann eben Texte geschrieben, aber daraus wurde dann visuelle Poesie. Also gehen Texte in Bilder über und vice versa. Also dann wird wieder ein Bild zum Text oder es wird da eine Tonarbeit, also nicht Ton als erdiges Material, sondern als akustisches. Und das war immer das, was ich tun wollte mit meinen minimalen Möglichkeiten handwerklicher Art. Ich suche mir immer die Leute, die das viel besser können. Also ich gehe zu einem Imker, der mir dann Bienenwaben, Wachskollagen in Keilrahmen von den Bienen einarbeiten lässt. Also dann sind sogar die Bienen noch Mitarbeiter und der Imker auch. Oder ich gehe zum Tischler oder zum Metallbauer, da war ich vorletzte Woche. Die beraten mich dann und ich rede von meinen Wünschen. Und dann wird das so natürlich von mir inspiziert und überwacht, dann in meinem Sinne realisiert.
Also eigentlich darf man ja sagen, Ihr Atelier ist in Ihrem Kopf, weil ja eben dort dann die Ideen entstehen. Und dann holen Sie sich eben zur Umsetzung die entsprechenden Fachleute. Aber lassen Sie uns doch noch mal einmal zurückkommen auf diese Frage, was diesen Weg von der Idee dann zur Umsetzung zum Werk betrifft. Also zum Beispiel so eine schräge Idee wie die Geschichte von der eingegrabenen Kirche. Um das nochmal so ein bisschen zu erzählen, worum es da ging es um die Gemeinde Fröttmanning, die gehört zu München. Und diese Gemeinde stand eigentlich schon über Jahrzehnte hinweg immer größeren Plänen im Weg. Und dann in den 1950er Jahren hat die Stadt München alle Höfe, die zu diesem Dorf gehören, aufgekauft und hat das Dorf praktisch unter einem großen Müllberg, unter einem Schuttberg begraben. Was übrig geblieben ist, das ist die Dorfkirche, eine kleine, schöne Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Die hat man also verschont. Und dann gab es einen Kunstwettbewerb, den die Stadt ausgeschrieben hat. Sie haben sich daran beteiligt und haben eine Kopie dieser Dorfkirche anfertigen lassen. Und die haben sie dann eben ebenfalls begraben. Wie kommt man denn überhaupt auf einen solchen Gedanken?
Also wenn Sie den speziellen Fall fragen wollen, ich war im Krankenhaus gewesen zu der Zeit, als der Wettbewerb, das war ein internationaler Wettbewerb, der ausgeschrieben worden war. Und die haben mich aus irgendeinem Grund eingeladen. Und dann war ich im Krankenhaus, wurde entlassen und dann habe ich angerufen, ich kann das nicht an dem Folgetag oder so, ich hatte gar keine Zeit mehr, abliefern. Dann haben die mir gesagt, die Jury ist am, das war Montag, an einem Donnerstag. Wenn sie es schaffen, bis Donnerstag um 9 Uhr eine Idee abzuliefern, ein Modell, dann können wir es mit berücksichtigen. Ja, und dann habe ich im Krankenhaus oder danach im Bett gegen die Decke geschaut. Und dann wie Leonardo, der ja davon gesprochen hat, dass man so an alten Mauern dann Inspirationen bekommen kann, indem man da Schlachten, Gemälde und sonstige Dinge entdeckt. Ja, und während ich da so an die Decke gestarrt habe und gar nicht wusste, wie mir geschieht und was soll ich bloß machen, ist aus der Not geboren, bin ich darauf gekommen, einerseits als jemand, der sehr kirchenfeindlich ist, dann aber auch im Gedenken an diese kleine Kirche, die da existiert, plötzlich die Idee, ich opfere scheinbar auch diese Kirche dem Müllberg. Und natürlich wollte ich die reale, noch existierende Kirche nicht da abreißen. Und dann habe ich mit einer Studentin, Martina Siefert, die in diesem Jahr gestorben ist, haben wir dann das Modell realisiert in 2-3 Tagen. Und dann habe ich in der Nacht, im Nachtzug, das Modell nach München gebracht und dann habe ich den Wettbewerb gewonnen, habe das ganze Geld ausgegeben und nach 15.000 Euro draufgelegt. Aber das macht nichts. Ich war ja froh, dass ich die Sache machen konnte. Und im Regelfall kann ja ein Künstler nicht solche Summen ausgeben. Im Normalfall sind das Ausnahmesituationen und die habe ich dann natürlich auch voll ausgenutzt und dann mit Baufirmen, das ist ja ein richtiges Hochbauwerk, was durch alle Bauinstanzen gehen musste. Genehmigungsverfahren, es musste alles gemacht werden. Ich habe ein Architekturbüro angeheuert und in Abstimmung mit den Architekten und natürlich Bauingenieuren und den überwachenden Instanzen von der Baubehörde haben wir das Ganze dann realisiert.
Also was Sie da erzählen, da würde ja manch einer schon sagen, oh, das reicht mir schon für mein ganzes Leben. Jetzt habe ich einmal so ein spektakuläres Kunstwerk umgesetzt. Aber das ist ja bei Ihnen gar nicht die Ausnahme, sondern Sie haben ja immer wieder auch solche Projekte realisiert, die auf den ersten Blick eigentlich völlig unwahrscheinlich scheinen. Beispielsweise eben dieses Thema mit dem Findling, in den Sie sich haben einbacken lassen, um es mal so zu beschreiben. Das ist auch eine Aktion gewesen, die, finde ich, mit großem Mut verbunden sein muss, weil man da ja eigentlich Platzangst bekommt. Dann auch diese Vorstellung, dass diese schweren Tonnen da auf einen lagern im Prinzip. Und das sind ja auch immer so Grenzen, die Sie da überschritten haben. Oder so ein anderes Beispiel, dann haben Sie einmal Ihre eigene Körpersilhouette von einem Messerwerfer nachwerfen lassen. Das ist auch nichts, was, sagen wir mal, zum normalen Standard gehört. Also was treibt Sie da an?
Ja, es geht darum, dass man in dem einmaligen Leben, was man hat, möglichst viele Erfahrungen macht. Die Neugier treibt mich dazu, dies und jenes zu probieren. Es gibt ja 10 Kämpfer, die alles Mögliche machen können. Die gelten ja als die interessantesten Olympioniken, obwohl natürlich die 100-Meter-Läufer spektakulärer antreten können. Ich wollte einfach mich auch selber testen, erst meine Geistesgegenwart, was ja dann zu beweisen ist, und eben auch Erfahrungen machen am eigenen Leibe, die man sonst nicht macht. Also ein Normalsterblicher legt sie nicht in einen aufgeschnittenen Findling. Ich war damals in Nordhorn Kunstpreisträger und habe in einem Gartenhäuschen da wohnen können mit Ölofen und das war im Winter und habe aus dem Fenster geschaut und da lag dieser Findling, genau dieser Findling, der jetzt auch in Nordhorn mit meiner ausgehöhlten Körperform noch immer sich befindet. Der gehört ja auch der Stadt mittlerweile. Und da war es dann so, dass ich auch vom Begriff ausgegangen bin. Findling ist ja das Findelkind. Auch natürlich im Denken an Edgar Allan Poe, lebendig begraben, solche Fantasien kommen dann auch dazu. Wie ist es, wenn man da in solche Situationen gerät? Zu meiner Zeit, wenn ich so sagen darf, ist ja in Längede im Niedersächsischen das Unglück passiert, dass mal 200 Meter tief oder so viele Bergleute verschüttet wurden. Und die hatten ja keine, zwar die Hoffnung, geborgen zu werden, aber das Ganze war ein extrem schwieriges Unterfangen, weil die auch keine Gelegenheit hatten, sich verständlich zu machen. Es gab keine Telefonverbindung, es gab auch keine, also das ist die Situation, wo man in Panik gerät und dann vielleicht sogar mit dem Leben abschließen kann, muss oder so. Und es gibt auch Leute, die in solchen Situationen einen Selbstmord machen, weil sie es einfach psychisch nicht mehr ertragen. Aber ich habe das Ganze ja minutiös geprobt. Und ich habe gute Leute engagiert, einen Kranführer. Ich habe den Stein bearbeiten lassen. Der wurde in Bremen auseinandergesägt oder in Nordhornland bearbeitet. Und ich habe mich da reingelegt. Wir haben Probeliegen gemacht. Also ich habe das schon gut geplant. Ich wollte, also als Selbstmordkandidat habe ich mich da nicht gefühlt, sondern als Experimentator. Und eine kleine Anekdote noch zu dem Messerwerfer, vielleicht mit dem Messerwerfporträt, was jetzt akut wieder oder noch immer ausgestellt ist in der Städtischen Galerie Karlsruhe. Das ist das schon seit einigen Jahren zu sehen, auch in Verbindung mit einem Video. Und man sieht in diesem Wurfbrett eben meinen Körperumriss mit etwa fast 100 Messern. Damals hatte ich die Idee, ja, wie kann man ein Selbstporträt zeichnen? Was ist ein Selbstporträt? Und mit welchen Möglichkeiten kann man das machen? So bin ich auf diese Idee gekommen. Aber ich kannte gar keinen Messerwerfer und habe mich dann an das Arbeitsamt in Hannover gewendet. Und die haben mir dann einen Freelance-Messerwerfer vermittelt, der sich Johnny King nannte, aber Josef Hött mit bürgerlichem Namen hieß. Und den habe ich dann angerufen, ob er da bereit sei, das zu machen. Zur Sicherheit habe ich ihm gesagt, ich zahle Ihnen das Honorar erst nach der Aktion. Denn wenn er mich körperlich getroffen hätte, also man spricht zwar vom getroffenen Porträt, aber es sollte ja nicht heißen, dass er mich körperlich dann auch attackiert oder verletzt. Da hat er im Nachhinein erst sein Honorar bekommen, 4.000 D-Mark war das noch. Also ziemlich fürstiges Honorar. Und so konnte ich das dann realisieren. Ja, so ist es dann.
Sie haben es überlebt, ja. Sie haben sich ja eben eingangs kurz mal nicht verglichen, aber Sie haben die Zehnkämpfer erwähnt. Das sind Extremsportler, würden Sie dann auch sagen von sich, Sie sind ein Extremkünstler?
Nein, so extrem bin ich ja gar nicht. Also geplant muss es schon präzis werden. Ich könnte sogar sagen, ich bin feige, weil ich das zu gut plane und versuche, die Gefahren zu minimieren. Aber sie sollen natürlich in der Wirkung dann, also wenn das Werk gelungen ist, soll natürlich das Potenzial der Aktion, was ja eben weitergeht als die Aktion dann in der Kunsthalle Recklinghausen mit dem Messerwerfer, es soll dann eben beim Zuschauer eben selber die Fantasietätigkeit in Gang setzen, damit man sich solche Situationen dann vorstellen kann oder ähnliche Situationen, wo man ein bedrängendes Gerät sich imaginiert.
Ich denke, weil Sie eben das sagten, Sie bereiten sich sehr intensiv darauf vor. Das ist, glaube ich, bei allen Ihren Arbeiten so, selbst wenn sie noch so erscheinen, als wenn die mal eben so dahin geworfen werden. Gerade so bei diesen Wort-Bild-Arbeiten. Typisches Beispiel, das ja auch immer mit Ihnen in Verbindung gebracht wird, ist diese Arbeit. Am Anfang war das Wort am, also wo Sie diesen biblischen Satz aufgenommen haben. Das wirkt dann auf den ersten Blick, wow, da hat einer Geistesblitz gehabt, denn eigentlich ist es sehr logisch, was Sie dort formuliert haben. Aber das sind sicherlich auch sehr präzise Arbeiten, die natürlich auch entwickelt werden müssen, damit sie diese Wirkung entfalten.
Naja, ich lebe ja gewissermaßen in so einem Klima solcher Gedanken, abschweifen oder manche behaupten ja, sie haben in meinem Traum die tollen Ideen, das geht für mich nicht so. Aber ich bin bereit, jederzeit von Ideen gefunden zu werden, die es noch nicht gibt. Das kann beim Überqueren eines Zebrastreifens sein, sodass ich dann die Autos anhalten muss, weil ich doch diese Idee schnell mir auf der Handfläche notieren möchte. Aber ich habe nie eine spezielle Methode entwickelt. Ich habe immer auch behauptet, dass Leute, die sich Gedanken machen darüber, wie man Ideen entwickelt oder auf Ideen kommt, meistens aus einer eigenen Not heraus. sich Gedanken gemacht haben. Aber ich habe ja nie das Problem gehabt. Mir sind die Gedanken einfach geschenkt worden, zugeflogen. Die haben mich fast belästigt wie die Vögel in Hitchcocks Film. Deswegen habe ich über die Idee Findung mir nie Gedanken gemacht, sondern die sind einfach gekommen. Und dieser Satz am Anfang war das Wort Amen. Es war 1962, da war ich noch ganz jung. Und ich als Agnostiker und Wortmaterialist habe mir diesen Satz einfach angeguckt und peng, plötzlich habe ich gesehen, also ich mache da einen kurzschlüssigen Satz draus, sage, der Satz soll nichts Metaphorisches haben, er bezieht sich nur auf sich selbst, also kurzschlüssig, und dann war das da. Und ich versuche ja möglichst klar mich auszudrücken, und ich bin ja auch Schüler, wenn ich so sagen darf, von Max Bense und Elisabeth Walter hier gewesen, gehöre als Randfigur auch zur Stuttgarter Schule der konkreten Poesie. Und ich darf sagen, dass 1968 oder 69 Elisabeth Walter und Max Bense meinen einzigen bisher erschienenen Gedichtband veröffentlicht haben, Lesarten und Schreibweisen in ihrer legendären Publikationsreihe Rot. Also da habe ich ein Band machen dürfen, der nur 30 Seiten umfasst, enthält alle meine wichtigen Texte, entsprechend dem Diktum von Gottfried Benn, der mal gesagt hat, ein Dichter schreibt seine ganzen Gedichte in der Hoffnung, dass vielleicht 7 übrig bleiben. Und dann habe ich mir gesagt, ich spare mir den ganzen Umweg, ich mache nur die 7 Gedichte, gleich die richtigen. Und so ist es auch gekommen. Meine Texte sind dann sehr oft in Schulbüchern erschienen. Es gibt zwar ganz wenig Honorar, aber gleich viel. Ist mein Ordnung-Unordnung-Text der meistgedruckte deutschsprachige Text der konkreten Poesie. Wenn nicht überhaupt das eins der meistgedruckten Gedichte deutscher Sprache.
Herr Ulrich, Sie haben ja dann mit 80 den Käthe-Kollwitz-Preis bekommen, also den bedeutendsten Kunstpreis eigentlich in Deutschland. Und der Laudator Peter Weibel, der verstorbene Leiter des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe, auch selbst Künstler, der hat damals die Lobrede gehalten. Und er hat dann gesagt, zum Beispiel, als Künstler hätten sie vieles früher gemacht als andere und sie seien einfach irgendwie immer zu früh dran gewesen, und das sei in gewisser Weise auch ja so ein bisschen so ihre Krux gewesen. Sehen Sie das auch so?
Wenn, dann will ich natürlich der Erste sein. Sie kennen auch den Lauf zwischen dem Hasen und den Zwienegeln, aber die haben natürlich gemogelt, aber ich will ja nicht mogeln, sondern ich will, wenn man so will, Patentideen, obwohl das also sich grotesk anhört, entwickeln. Edison hat angeblich 2000 Patente gehabt. Das wäre natürlich ein Vorbild. Oder Marcel Duchamp oder Man Ray, den ich noch mehr schätze als Geistesverwandt, haben natürlich auch immer sich bemüht, schon weil sie schnell gelangweilt waren, auch mit den eigenen Werken, haben sie sich bemüht, eben Abwechslung in ihr Oeuvre zu bekommen. Das heißt eben Abwechslung auch natürlich ins Leben. Und ich langweile mich einfach schnell. Also es gibt ja diesen Begriff der Frustrationstoleranz. Und ich bin da eben sehr intolerant, eben auch mir gegenüber, und fühle mich auch bei anderen Künstlern so genervt, wenn die einen Stil ausgebildet haben. Stil heißt ja, man hat eine Handschrift und die wird dann beibehalten.
Die ist dann aber auch immer sichtbar und wiedererkennbar.
Ja, und das hat ja viele Gründe. Erstens kann es da so sein, dass wie das blinde Huhn, man nur ein Korn findet und dann dabei bleiben muss. Man pickt immer auf demselben Korn herum. Oder man wird korrumpiert durch den kommerziellen Erfolg, weil alle Leute immer das Gleiche haben wollen. Wie ja auch, sagen wir, bei der Tanzstunde immer das eine Mädchen umschwärmt wurde. So, ich habe ja auch eine Tanzstunde gemacht in 15 Jahren. Und da gab es eben eine vermeintlich besonders hübsche. Da haben sich dann alle Jungs drum gedrängt.
Ich glaube, das ist heute immer noch so, ja.
Ja, aber ich habe mich dann an die Mauerblümchen gewandt, weil die auch besonders dankbar waren, dass die nicht stehen gelassen wurden. Und ich selber war ja auch, oder bin eigentlich auch unbeholfen und schüchtern, wenn man das so öffentlich sagen kann. Denn wenn man sowas laut sagt, hört sich das nach Koketterie an. Aber es ist wirklich so, dass ich ins Leben getreten bin mit dem linken Fuß oder so und nie diese Selbstsicherheit gehabt habe, wie andere die haben, die sagen, was kostet die Welt, und benehmen sich dann auch so selbstgewiss.
Wobei ich den Eindruck hatte, dass zum Beispiel Sie ja, wie gesagt, wir haben schon über Ihre mutigen Kunstaktionen gesprochen oder diese andere Geschichte. Sie haben ja schon sehr früh, da haben Sie in Hannover Architektur studiert und haben dann so eine Zettelaktion gemacht. Also da stand dann drauf, Zettel ankleben verboten, und die Hochschule hat sie dafür exmatrikuliert. Also das klingt jetzt nicht nach einem schüchternen Menschen.
Ja, aber es bezog sich ja, diese Exmatrikulation bezog sich ja nicht nur auf diese Zettel, sondern weil ich auch Manifeste geschrieben habe, in denen auch schon stand 1961 und so, jedermann ist ein Künstler, was man ja so Joseph Beuys zuschreibt. Jedermann sein eigenes Kunstwerk, jedermann ein Künstler. Und habe da mich extravagant, zu extravagant verhalten an dieser sehr spießigen, damals noch technischen Hochschule. Und dann im Architekturbereich zumal, wo ja noch Nazi-Größen oder kleine Nazis die Professuren hatten. Und für die war das dann eine Provokation. Aber die kam auch, diese Provokation kam auch aus einer meiner persönlichen Not, weil ich mit dem Studium nicht zurechtkam. Ich hatte auch noch einen Verkehrsunfall, der mich dann einige Semester zurückgeworfen hat. Und dann habe ich durch die Flucht nach vorn und mit dem Mut der Verzweiflung, könnte ich sagen, mich da exponiert. Und Sie müssen sich vorstellen, ich habe einerseits, als ich das Studium abgebrochen habe, Eis verkauft, 2-3 Jahre am Steintor in Hannover, also im Softeisautomaten, und dann 2 Mark die Stunde oder so verdient, 15 Stunden am Tag. Und dann in meiner Freizeit habe ich dann Manifeste geschrieben, ich als Kunstfigur, also im Grunde zerrissen zwischen den Füßen im Dreck und dem Himmel im Kopf. Und ich habe das Glück gehabt, kann ich sagen, denn das ist ja auch weitgehend unbewusst dann passiert. Also ich hatte ja gar keine Planung oder Vorbilder, an denen ich mich orientieren konnte. Vielleicht die Dadaisten, so, die auch so einen revolutionären Gestus praktiziert haben. Und ich habe dieses Glück gehabt, dass ich da irgendwie also ein Modus wie Wendy gefunden habe und das Glück auch gehabt, dann später eine Professur zu bekommen, die dann auch mich der finanziellen Not enthoben hat. Dieses Angebot, das war Anfang der 70er Jahre, dass dann Studenten mich aufgefordert haben. Ich selbst hätte das gar nicht gewagt, mich um eine Professur zu bemühen. Und die hatten von mir gehört und wussten, da gibt es so einen abgewrackten Typen, der eine große Klappe hat, beleidigend über andere Künstler herzieht. Das fanden sie dann ganz interessant im Hinblick auf die spießigen sonstigen Professoren, die da an der Akademie gelehrt haben. Da war ja damals eine Abteilung der Düsseldorfer Akademie. Beuys war gerade rausgeschmissen worden, weil er da den ganzen Betrieb lahmgelegt hatte. Und dann hat der Minister Rau dann den Ableger in Münster gegründet. Dann haben die linken Studenten vom MSB Spartakus, die haben mich dann durchgesetzt, waren dann aber maßlos enttäuscht, dass ich doch immer noch von Kunst geredet habe, statt der Revolution zu folgen. Und ich bin auch nie Maoist gewesen. Ich habe immer auch Distanz dazu praktiziert. Also bin dann
Ihre Kunst doch meinen eigenen Weg gegangen. Hat jetzt nichts Aktivistisches in dem Sinne. Was politisch Aktivistisches hat Ihre Kunst nicht?
Nein, ich war nie politischer Aktivist. Ich bin es jetzt auch nicht. Obwohl ich mir natürlich meine Gedanken mache über unsere Politiker, und je mehr ich mich als Pensionär mit Politik befasse, umso widerwärtiger finde ich das ja auch. Also es gibt offenbar nicht allzu viele Möglichkeiten, so ein Leben zu führen mit Freiheiten, sondern man muss sich die Freiheit herausnehmen, wie man so sagt, zunächst mal als Abenteuer des Geistes und dann vielleicht auch im praktischen Nachvollzug.
Aber ich wollte gerade sagen, bei Ihnen hat die Kunst ja durchaus auch so eine abenteuerische Facette, sage ich jetzt mal. Also denken wir mal an diese Aktionen, dass Sie sich selbst als lebendes Kunstwerk ja auch ausgestellt haben. Sie haben sich tätowieren lassen, um sich als Kunstwerk auszuweisen. Sie haben Ihren Puls, Ihren ganzen Körper vermessen lassen und das auch zu einem Kunstwerk gemacht. Da gibt es ja keine Trennung bei Ihnen. Wenn Sie eine Idee haben und noch so radikal, wird die bis zum Ende geführt. Und das zeigt sich ja in dieser Kunstaktion, die den eigenen Körper zum Kunstwerk macht. Woher kommt diese Radikalität? Oder ist es eben auch der Wunsch an der Provokation gewesen? Oder in dem Beuyschen Sinne, alles ist Kunst?
Ja, eigentlich ist das eine praktizierte Philosophie, die bildnerische Mittel einsetzt. Die können dann eben malerisch sein oder Druckgrafik oder bildhauerisch. Aber es geht um Gedankengänge, Vorstellungsraum, den ich entwickle. Es geht darum, dass man eben sein Leben als Experiment sieht. Also das experimentelle Leben, das ist, auf das es hinausläuft. Und deswegen wollte ich eben kein richtigen bürgerlichen Beruf haben, sondern Künstler im weitesten Sinne sein. Und wenn man als Künstler tätig ist und als solcher bezeichnet wird, dann hat man die Narrenfreiheit des Hofnarren und so, weil man einerseits gar nicht ganz ernst genommen wird, aber andererseits wird man auch beneidet von Leuten, die sich das nicht trauen. Einfach Regeln zu brechen und etwas auszuprobieren, einfach weil es wichtig ist, dass man Neuland gewinnt und Dinge in Erfahrung bringt, die bisher nicht praktiziert worden sind.
Aber wie sind Sie dann so mit diesem traditionellen Kunstbetrieb dann auch klargekommen, mit diesem experimentellen?
Naja, eigentlich bin ich bis heute nicht damit klargekommen. Ich habe in meinem Leben also die Galerien zwangsweise wechseln müssen, wie andere das Hemd. Ich habe hier in Stuttgart noch eine Galerie, Frau March. Ich hatte in Berlin eine Galerie, die hat mich vor einem Jahr entlassen als erfolglos und promotet dann Künstler, die so designerartige Dinge herstellen, die man gut zum Mobiliar hinzufügt, so, das man schon hat.
So ein bisschen dekorative Kunst.
Ja, und deswegen bin ich da an der Galerie rausgeflogen, ohne Begründung. Ich habe eine E-Mail bekommen, Ihre Arbeiten sind bei einer Spedition im Rheinland und wird Ihnen demnächst zugestellt werden. So, und das hatte eben dazu geführt, dass ich wieder viele Hauptwerke bei mir habe in meinem beengten Lager, aber jetzt eben vermehrt. Und da nutze ich natürlich eine gewisse Bekanntheit, direkt in Museen etwas loszuwerden. Und ich habe sogar in den letzten 2-3 Jahren bei Auktionen viele Dinge zurückgekauft, weil ich den Fehler gemacht habe, Privatleuten immer für ein, wie man sagt, Appel und ein Ei Dinge zu verkaufen.
Zum Beispiel, was für Objekte sind das gewesen, die Sie zurückgekauft haben?
Ich habe noch vor 2 Wochen zum Beispiel bei Venator und Hahnstein, das ist eine Abteilung des Auktionshauses Lempertz in Köln, habe ich abgeholt, die von mir rückerworbene Arbeit, die Lieblingsfarben der Deutschen. Das ist eine 100-teilige Arbeit aus farbigen Platten, die auf eine Umfrage des Allenbacher Instituts zurückgeht. Welche Farben haben Sie besonders gern? Das war eine Fragestellung 1959, die auch noch heute verbindlich sein dürfte, weitgehend. Und das habe ich dann materialisiert und diese Arbeit war auch ausgestellt bei meiner Ausstellung 2010 im Museum Ritter in Waldenbuch. Und diese Arbeit hatte ich dann einem Duisburger Ehepaar verkauft. Und durch den Tod dieses Ehepaars ist es dann ins Auktionshaus gekommen, weil die Erben mir das nicht direkt zurückverkaufen wollten. Die haben dann gesagt, ja, wir möchten die Menschheit glücklich machen, indem wir die Arbeiten alle weit streuen. Und gerade diese Arbeiten, die ich mittlerweile als, also eigene Arbeiten, die ich für museal halte, also so wichtig, dass sie nicht in einzelnen Haushalten verschwinden sollen und da keine Wirksamkeit mehr entfalten können, kaufe ich dann zurück, um sie dann Museen anzubieten. Also diese letztgenannte Arbeit, die Lieblingsfarben der Deutschen, die ich jetzt abgeholt habe, in Köln wird auch an die Städtische Galerie Karlsruhe gehen. Das ist schon besprochen. Ich werde nicht den Rückkaufpreis bekommen, aber die Gewissheit, dass die Sache da, und das ist in deutschen Museen eben noch der Fall, dass sie da aufgehoben wird.
Aber Sie haben, das hört sich dann schon danach an, Ihr Auge darauf und auch noch ungefähres Wissen darum, wo was gelandet ist und wo es sich aufhält.
Ja, ja, ich glaube, ich bin der einzige Künstler, der so aufpasst, wo was in Auktionshäuser kommt, um das ein bisschen zu steuern. Ich mache die Kunst, um Erkenntnisgewinne für mich zunächst mal zu erzeugen oder zu haben. Und dann, wenn ich sehe, es bringt mich weiter, dann denke ich, könnte ja auch anderen das vorlegen. So wie wenn jemand ein Rezept, ein Kochrezept entwickelt und das schmeckt sehr gut, dann macht man ein Kochbuch, damit andere das nachkochen können.
Wenn man mal auf das schaut, was sie so machen, dann fällt auch oft auf, das ist so gegen den Strich gebürstet. Also beispielsweise diese Montage, wir kennen ja dieses Sprichwort, der Wolf im Schafspelz, das haben sie ja praktisch umgedreht, das Schaf im Wolfspelz. Einfach immer so die Perspektiven zu verändern und einfach einen anderen Blick auch auf Realitäten zu schaffen oder die Realität wegzuzaubern, beispielsweise mit diesem verspiegelten Haus, das sie in die Landschaft gestellt haben, so eine optische Täuschung eigentlich inszenieren. Ist das nicht nur jetzt ihrer Neugier geschuldet, was passiert denn, sondern steckt da so ein bisschen die Botschaft auch an die Öffentlichkeit dahinter, schaut doch mal anders hin, denkt doch mal anders um die Ecke. Also steckt hinter Ihren Arbeit so ein bisschen pädagogischer Ansatz.
Naja, ich meine, in gewisser Weise belehrend können die Sachen schon sein, aber ich würde nie mit erhobenem Zeigefinger durch die Lande gehen, sondern ich versuche ja den Leuten das durch möglichst prägnante, aphoristische und auch geistreiche, witzige Formulierungen nahezubringen. Also ich will Arbeiten haben, die so schnell wirksam werden wie Verkehrszeichen. Sie fahren an eine Kreuzung und dann müssen Sie sofort wissen, was da gemeint ist, sonst machen Sie einen Unfall. Und so mache ich dann eben solche Dinge. Meine Praxis eben dann so, dass ich meine Sachen nicht überbewerte, sondern vielleicht sogar unterbewerte. Aber ich weiß trotzdem im Verhältnis zu den anderen, was sie wert sind. Also ich würde ja sagen, die meisten Arbeiten werden überschätzt. Ich habe auch gesagt, ich bin meiner Zeit nie voraus gewesen, sondern die meisten Künstler hinken der Zeit hinterher. Die Zeit ist vielleicht unbestimmbar, aber man macht eben das Richtige zur falschen oder zur richtigen Zeit. Oder nach Adorno eben das versucht, das richtige Leben im Falschen zu leben, zu praktizieren. Aber das sind dann Instinkte oder Gefühle oder auch unbewusste Motivationen, die man ja zwar im Nachhinein so reflektieren kann, aber der Lebenspraxis nicht unbedingt entsprechen oder entnommen sind.
Aber in einer Beziehung sind Sie auf jeden Fall Ihrer Zeit doch voraus. Sie haben sich ja schon sehr früh Ihren eigenen Grabstein gestaltet mit einer auch ganz besonderen Inschrift, nämlich denken Sie immer daran, mich zu vergessen. Wenn Sie das jetzt täten in Ihrem Alter, könnte ich das gut verstehen, aber haben Sie sich schon damals auch mit dem Thema befasst, welche Spuren Sie dieser Welt hinterlassen wollen oder was Sie da für Duftzeichen, für Markenzeichen setzen wollen?
Über den Tod zu reflektieren, war mir schon immer gegeben, seiner Zwangsweise. Ich suche mir das ja nicht aus, aber ich habe nie einem Glauben nachgehangen. Der Mensch hat ja diese Religion erfunden aus Todesangst. Man will eine Sinngebung, Sinn zu stiften fürs eigene Leben, kommt eben aus der Todesgewissheit und Todesangst. Wir begraben ja Menschen, dabei sind die ganzen Grabstätten eigentlich gar nicht für die Toten, sondern für die Lebenden. Wir gehen auf die Friedhöfe, wir trösten uns mit den Grabstätten und sagen dann, sie dienen dem Andenken des Verstorbenen. Natürlich denke ich an meine Angehörigen. Also meine Mutter ist jetzt 51 Jahre tot und mein Vater in diesem Jahr 50 Jahre. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich an meine Mutter denke und dass die aus Überarbeitung, Erschöpfung, weil sie zu viel gearbeitet hat und zwischen den Weltkriegen aufgewachsen ist, kein Abitur machen konnte, nichts gelernt hat als Steno und Schreibmaschine und damit ihr Leben gefristet hat. Also da sieht man, dass solche Leben sich nie erfüllen konnten. Und das macht mich sehr traurig. Und wieder zum Grabstein, den besuche ich nicht häufig. Ich bin ja im Gedanken immer bei meiner Mutter und meinem Vater und meinem jüngeren Bruder, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Das war mein engster Freund. Da braucht es diese Gräber nicht und auch nicht die Grabsprüche. Denken Sie immer daran, mich zu vergessen. Natürlich als Paradox und so. Ganz witzig. Hier ist es ja so, dass in dem Maße, wie man an mich denkt, mich zu vergessen ja dann doch mehr an mir kleben bleibt. Aber ich würde nie einen Grabstein machen, wo dann darauf steht, hier ruht Tim Ulrichs, also von Ruhe kann sowieso nicht die Rede sein. Die Mühen sind eben, wie man mit diesem Ende klarkommt. Es gibt in Kassel die Künstlernekropole, die Harry Kramer gegründet hat, Professor an der Kunsthochschule in Kassel. Sein Gedanke war, dass man Kunst schützt, wie man ja auch Gräber im Regelfall schützt. Und er hat dann gesagt, also sollen die Künstler Grabstätten für sich selber entwickeln, damit das eine das andere stützt. Natürlich sollten die Grabstätten dann auch einigermaßen Format haben. Es sind so 15, 16 Grabstätten bisher. Und ich habe einen Körperabguss von mir machen lassen, also eine Urne in Menschengestalt, in meiner Gestalt. Aber diese hohe Form meines Körpers ist kopfstehend in die Erde eingelassen und man schaut durch die Füße in das Dunkle dieses Hohlkörpers. Das ist wie bei Till Eulenspiegel, der ja auch in Mölln, als er begraben wurde, dann den Grabträgern entflutscht ist oder weggerutscht ist und dann kopfstehend in die Erde versenkt wurde oder sich versenkt hat. Und so ist dann in Kassel, also ich habe das kleinste Grab überhaupt, aber vielleicht das gedanklich tiefschürfendste, weil es eben auch so paradox ist. Aber da sehen Sie eben auch, dass die Leute ja nicht kommen, um meiner zu gedenken, sondern die wollen ein Kunstwerk sehen. Wenn man da im Habichtswald in diesem aufgelassenen Steinbruch spazieren geht, dann trifft man da auch einen Weg direkt gelegen. Also man muss gar nicht viel ins Unterholz ausweichen. Und ich habe mir einen schönen Platz mit Blick auf den blauen See ausgesucht. Also da kann man dann gucken, schauen und schaut in dieses, durch die Glasscheibe, in das Dunkle und kann sich daran Gedanken machen. Aber ich erwarte mir nicht, dass es eben mein Seelenheil in irgendeiner Form stützen wird oder produzieren wird, sondern ich verabschiede mich dann gewissermaßen, verschwinde aus der Menschheit. Der Trost ist ja mehr gegeben, dass man sich in die Köpfe und Gehirne vieler Menschen einschreibt. Die Menschen leben dann weiter im Gedächtnis der anderen. Und das ist vielleicht der einzige Trost, den wir haben können. Denn die Himmel stehen uns nicht offen. Also ich will auch gar nicht Gott nahe sein und ihn bewundern in seiner Pracht. Und ein Engel-Dasein ist auch nicht das, wonach ich strebe, sondern wir leben im Hier und Heute. Und dann kommt das Zufällige oder unabschätzbare Ende. Und wie man damit fertig wird, das ist eben eine der wesentlichen Aufgaben von Kunst.